NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Januar 1944. Der Todestag des norwegischen Malers Edvard Munch.
Ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahr 1927 flimmert über die Leinwand. Von rechts schiebt sich ein Herr ins Bild. Er trägt Anzug mit Weste, Krawatte und Hut. Neugierig kommt er auf das Objektiv zu. Es sieht aus, als wolle er herausfinden, wie dieser Apparat funktioniert. Der tadellos angezogene Mann ist Edvard Munch, 64 Jahre alt, Prototyp des modernen Künstlers. Das kleine Filmchen hat er selbst gedreht mit seiner Pathé Amateurfilmkamera.
Wenn man sich den Film anschaut, wird klar, dass Munch kein Cineast war. Keiner, der mit Film Geschichten erzählen will.
Clément Giroux vom Centre Pompidou in Paris.
Er ist jemand, der wirklich wissen will, auf welche Art und Weise man die Welt sieht.
Unter den Künstlern seiner Generation gehört Munch zu denjenigen, die sich mit der Reproduzierbarkeit des Bildes intensiv beschäftigen. Ihn faszinieren die jungen Medien Film und Fotografie.
Ich zum Beispiel habe viel von meiner Fotografie gelernt, habe da einen ganz alten, unmodernen Kasten, mit dem ich mich unzählige Male aufgenommen habe. Das sind oft erstaunliche Wirkungen.
Kunst und Leben sind bei Edvard Munch eng miteinander verwoben. Viele seiner Motive basieren auf persönlichen Erfahrungen, wirken rätselhaft. Denn der Künstler malt Bilder über Zusammenhänge, die unklar sind. Und so wie er das Objektiv seiner Filmkamera untersucht, will er sich im Prozess des Arbeitens Klarheit verschaffen.
Es gibt in meinen Bildern etwas, das ich nicht überwinden kann, etwas Gespenstisches. Ich male nicht, was ich sehe, sondern was ich sah.
Das Innere, das Subjektive ist Gegenstand von Edvard Munchs Malerei, häufig vor einer beeindruckenden norwegischen Landschaftskulisse.
Ich ging den Weg entlang mit zwei Freunden. Die Sonne ging unter, der Himmel wurde plötzlich blutrot. Ich lehnte mich an den Zaun, todmüde. Ich sah hinüber zu den flammenden Wolken wie Blut.
Schreibt er 1882 ins Tagebuch. Wie so oft hat Munch auch sein weltberühmtes Motiv, der Schrei, literarisch vorbereitet.
Meine Freunde gingen weiter, ich stand da, zitternd vor Angst. Und ich fühlte etwas wie einen großen, unendlichen Schrei durch die Natur. Ich malte dieses Bild. Die Farben schrien.
Eine bleiche Gestalt auf einer Brücke, die Hände an den kahlen Schädel gepresst, den Mund weit aufgerissen. Im Hintergrund eine Landschaft. Rot-orange der Himmel, tiefdunkel das Wasser. Alles in dem Bild scheint sich zu bewegen. Wie paradox, ein gemalter Schrei. Vier Versionen hat Munch zwischen 1893 und 1910 davon gemacht. Drei hängen in Osloer Museen. Die vierte wurde 2012 bei Sotheby's in New York versteigert.
Edvard Munch, The Scream, from 1895. Here he is. I start the bidding here at $40 million, 41, 42, 43.
Dieses Bild ist heute noch wie ein Faustschlag ins Gesicht, kann man fast sagen. Ein sehr unbequemes Bild, ein Bild, was nicht den Betrachter einlädt, sich in Ruhe dorthin zu stellen und es zu betrachten, sondern wir müssen unmittelbar auf dieses Bild reagieren, weil diese Figur einfach direkt auf uns zurast.
90 Millionen, 91, 92, 93.
Der Schrei ist zu einer Ikone menschlicher Angst geworden, hundertfach kopiert.
Es war in einem Fries, wie ein Comic sozusagen, eingebaut in einer Bildergeschichte über die Liebe. Aber wenn wir das Bild alleine sehen, dann wirkt dieses Bild doch wesentlich stärker, weil es so elementar ist, weil es so reduziert ist, weil es im Grunde eine Formel ist, mit der wir uns alle irgendwie identifizieren können. Es ist einfach ein menschliches Wesen mit einem extrem emotionalen Appell an uns.
Nils Olsen arbeitete bis 2018 in der Nationalgalerie in Oslo.
At $107 million then, for the historic sum at $107 million, Hammer, so.
Letztlich sind es 120 Millionen Dollar mit Aufgeld. 2012 ist das der höchste Preis, der je für ein Kunstwerk auf einer öffentlichen Auktion erzielt wurde. Tobias Burg vom Essener Folkwang-Museum zieht eine Farblithografie aus dem Stapel der 30 Grafiken, die das Museum besitzt. Ein ausdrucksstarkes Blatt aus dem Jahr 1896 mit dem Titel Angst. Eine Gruppe schwarz gekleideter Menschen mit weit aufgerissenen Augen steht vorn am Rand des Bildes. Vielleicht eine Trauergesellschaft, die von einer Beisetzung kommt. Die Menschen machen den Eindruck, als hätten sie etwas Entsetzliches gesehen. Wieder ist der Himmel blutrot.
Das Blatt wird dadurch einfach noch dramatischer. Es wird einfach noch expressiver. Es ist eigentlich ein expressionistisches Werk, auch wenn der Expressionismus als Kunstrichtung zu dieser Zeit noch gar nicht erfunden war.
Das Erstaunlichste? Man kann sich dem Geschehen einfach nicht entziehen. Obwohl nur ein zweidimensionales Blatt, ist es alles andere als Flachware.
Sie kommen auch ganz nah an den Betrachter heran. Also diese vorderste Figur, da sieht man ein kleines Mädchen, das trägt eine Mütze. Das ist in unmittelbarer Nähe des Bildrandes. Und dadurch ist man natürlich auch richtig einbezogen in diese Gruppe. Und sie kommen wirklich physisch auf einen zu. Die Wirkung der Werke von Munk liegt auch darin, dass er ein bestimmtes Thema andeutet und es dem Betrachter, der Betrachterin überlassen ist, die Geschichte weiterzuerzählen.
Edward Munk wird 1863 in Löthen als Sohn eines Militärarztes geboren. Nichts lässt darauf schließen, dass er eines Tages ein gefeierter Künstler sein wird. Er wächst mit 4 Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen auf. Der Vater ist streng und fromm. Der Junge kommt früh mit Krankheit und Tod in Berührung. Als er 5 Jahre alt ist, stirbt die Mutter an Tuberkulose. Die Familie lebt mittlerweile in Christiania, dem heutigen Oslo. Auch Edward ist häufig krank. Er leidet unter Asthma, Rheuma, Fieberanfällen. Auf Wunsch des Vaters besucht er eine technische Hochschule. Aber sein Herz hängt nicht an dieser Ausbildung. Er schafft es, das Familienoberhaupt umzustimmen.
Ich bin nun wieder von der Technischen Hochschule abgemeldet. Meine Bestimmung ist jetzt nämlich, Maler zu werden.
Im März 1881 wird Munk zum Studium an der Königlichen Zeichenschule in Oslo zugelassen. 4 Jahre später, Munk ist 22 Jahre alt, entwickelt er das Motiv »Das kranke Kind«. 8 Jahre nach dem Tod seiner Schwester Sophie verarbeitet er seinen Schmerz künstlerisch.
Mit dem kranken Kind habe ich neue Wege gefunden. Es war ein Durchbruch in meiner Kunst.
Gerade das Bild des kranken Kindes, eines der Hauptwerke seiner Anfangszeit, hat Munk 6-mal wiederholt, um sich wieder an dieses Erlebnis zu erinnern, das er hatte, als seine Schwester Sophie starb.
Angela Lampe vom Centre Pompidou in Paris.
Für die Wiederholung desselben Motivs gibt es psychologische Gründe. Das kann man mit dem Begriff der Erinnerungsarbeit umschreiben.
Es geht um das Suchen nach dem ersten inneren Stimmungsbild, das sich auf die Netzhaut des Künstlers und in sein Gedächtnis gebrannt hat. Ein blasses, rothaariges Mädchen sitzt aufrecht an ein großes Kissen gelehnt. Eine Hand wird von der Mutter gehalten, die zusammengesunken an ihrem Bett sitzt. Die andere liegt auf einer grünen Decke. Dieses Bild wird im Oktober 1886 zusammen mit 3 anderen Werken bei der Herbstausstellung in Christiania gezeigt.
Kein Gemälde hat in Norwegen so viel Ärgernis erregt. Als ich am Eröffnungstag den Saal betrat, in dem es hing, standen die Menschen dicht gedrängt vor dem Bild. Man hörte Geschrei und Gelächter. Als ich später auf die Straße hinaustrat, standen dort die jungen naturalistischen Maler zusammen mit ihrem Anführer Wenzel. Er war der gefeierte Künstler dieser Zeit. Humbug-Maler, schrie er mir ins Gesicht. Du malst wie ein Schwein, Edward. So kann man Hände nicht malen. Sie sehen aus wie Vorschlaghämmer.
Die Meinungen über das Bild sind nicht alle so vernichtend. Manche Kritiker beschreiben Munk als hochtalentiert. Um sich künstlerisch weiterzuentwickeln, pendelt Munk in den nächsten Jahren mit Hilfe eines Stipendiums der norwegischen Regierung zwischen Paris, Nizza, Kopenhagen, Oslo und Berlin. Hier kommt es dann 1892 erneut zum Eklat. An einem kalten Sonntag im November eröffnet Munk seine Schau mit 50 Exponaten im Vereinshaus der Berliner Künstler. Nur eine Woche später ist alles schon wieder vorbei.
Der Möbelwagen ist bepackt. Die 55 Studien des Norwegers sind aufgeladen. Fort damit nach Christiania. Im wilden Land mag man sich barbarischen Geschmacks erfreuen. Bei uns ist Edvard Munch exkommuniziert.
Die jungen Künstler sind angetan, die alten empört. Vor allem seine Malweise sorgt für Erschütterung. Heftige Pinselbewegungen, Farbschlieren, Kratzspuren auf der Leinwand. Munch sucht beim Malen kompromisslos nach einem ganz bestimmten inneren Ausdruck.
Er hat in Deutschland alle 10 Jahre eigentlich eine für ihn ganz wichtige Ausstellung gehabt. Also 1892 diese Skandalausstellung in Berlin, dann 1902 wiederum in Berlin in der Berliner Sezession, wo er dann schon einen anderen Stellenwert hatte. Und dann eben 1912 in der großen Sonderbundausstellung in Köln, wo er dann als einer der ganz wichtigen Vorläufer der Kunst der jetzigen Zeit gefeiert wurde.
Das 20. Jahrhundert bringt Ruhm und Anerkennung. Freuds Psychoanalyse und die Entdeckung der Kraft des Unbewussten tragen dazu bei, dass Munchs Bildsprache nun besser verstanden wird. Seinen Erfolg kann Edvard Munch, der am 23. Januar 1944, heute vor 75 Jahren stirbt, noch auskosten. Privat bleibt er ein Einzelgänger.
Ich habe keine anderen Kinder als meine Bilder.
Es gibt zahlreiche unglückliche Liebesgeschichten. Mit seiner Freundin Tulla kommt es sogar zu einem Revolverschuss, der Munch schwer an der Hand verletzt. Alkoholsucht, Zusammenbrüche, psychiatrische Behandlungen, all das erleidet Edvard Munch, der 81 Jahre alt wird. Aber seine Kunst darauf zu reduzieren, würde ihm nicht gerecht. Im Essener Folkwang-Museum geht Tobias Burg auf ein querformatiges Gemälde zu. Mann und Frau am Strand, beide in Rückenansicht.
Munch hat für den Berliner Theatermann Max Reinhardt und für die Berliner Kammerspiele einen ganzen Fries gemalt, der dann später den Titel der Reinhardt-Fries bekam. Das sind 12 querformatige Gemälde, vielleicht 1,80 lang und 90 cm hoch. Temperamalerei auf Leinwand, also nicht Öl. Die Werke wirken dadurch ein bisschen matter. Das war aber Absicht, es sollte wie in Fresko wirken.
Das Folkwang besitzt eins dieser Bilder.
Und auf dem Gemälde hier in Essen sieht man nur einen Mann und eine Frau. Beide blicken aufs Meer hinaus. Die Frau steht in der Mitte des Bildes, hat ein weißes Kleid an, blonde Haare. Der Mann rechts hinter ihr guckt in ihre Richtung. Und irgendwas stimmt da nicht zwischen den beiden. Und das wird auch durch den Titel des Werkes nochmal unterstrichen von Munch, denn das Werk trägt den Titel Die Einsamen.
Die Lebensangst hat mich verfolgt, seit ich zu denken begann. Meine Kunst war ein Selbstbekenntnis. Ich habe das Gefühl, dass die Lebensangst eine Notwendigkeit für mich ist, ebenso wie die Krankheit. Ohne Lebensangst und Krankheit wäre ich ein Schiff ohne Steuer.
Was ihn gestützt hat, ist, dass mit zunehmendem Lebensalter die Akzeptanz seiner Kunst immer größer wurde. Und er wurde ja dann auch, zumindest in Norwegen, sehr gewürdigt als einer der ganz wichtigen Künstler seiner Zeit. Das war für ihn bestimmt eine Genugtuung nach den doch turbulenten Anfängen.
Den größten Teil seines etwa 1790 Bilder umfassenden Werks vermacht Munch der Stadt Oslo, unmittelbar nach der deutschen Besetzung Norwegens, im April 1940, heute in der Nationalgalerie und im Munch-Museum zu sehen. Edvard Munch malt bis zum Ende gegen die Gespenster in seinem Kopf und schafft dabei Bilder von großer Kraft.
Die letzte Hälfte meines Lebens ist lediglich ein Kampf gewesen, mich aufrecht zu halten. Mein Pfad hat an einem Abgrund entlang geführt. Das ist mein Weg, den ich verfolgen muss, bis ich in die Tiefe stürze.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Edvard Munch, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.